Ich lese erst einmal einiges aus der Bibel vor, Johannes-Evangelium, Kapitel 6, da wo es um das Brot des Lebens geht. Das beginnt 6,27. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dann sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Denn wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch, wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das ist fast ein ganzes Kapitel und immer eigentlich geht es um das Gleiche. Dieses Brot, das Jesus ist, essen und dadurch Leben empfangen. Die Juden hatten dann ein Problem damit, weil die waren eigentlich fasziniert von Mose und dem Manna, was Gott damals den Vätern in der Wüste gab. Jeden Tag lag dieses Manna da am Boden und Wachteln und Wasser aus dem Felsen, die wurden praktisch versorgt. Und diese Faszination, die sie hatten, und Mose war ja sowieso der Überheld der Israeliten, diese Faszination hat ihnen Jesus hier ganz jäh genommen. Und dann waren sie irgendwo mal ein bisschen beleidigt, weil er sagte, er ist dieses Brot, er ist dieses Manna letztendlich. Die in der Wüste haben zwar gegessen, aber die haben trotzdem sterben müssen. Wer aber das wahre Brot isst, der wird nicht sterben, weil er Jesus hat das Geistliche gemeint. Jesus hat sich immer auf die geistlichen Dinge fixiert und die Menschen waren immer auf die natürlichen Dinge fixiert. Und das war das Problem, dass sie sich untereinander dann nicht so gut verstanden haben. Also Jesus ist das Brot des Lebens. Das liest man so, ja, hat ja jeder schon gehört, Jesus ist das Brot des Lebens. Und im Grunde denkt keiner so richtig darüber nach. Das Brot ist eigentlich bloß ein Bild. Und in dem Fall ist es ein Bild für Nahrung. Grundnahrungsmittel Nummer 1 ist Brot. Und Jesus wollte aber nicht das Brot als Hauptding darstellen, in den Mittelpunkt stellen, sondern das, was das Brot bringt. Diese Nahrung, dieses Leben. Es geht letztendlich um das Leben und nicht um das Brot. Es geht um die geistliche Nahrung, die da drin steckt, die eigentlich von Gott aus dem Himmel gegeben ist. Jesus hat uns im Neuen Testament, seinen Kindern, den Gläubigen, seinen Leib zu essen gegeben. Und vielleicht geht es den manchen Christen heute auch so, wie den Juden damals, und sagt, wie kann ich eigentlich Jesu Fleisch essen? Wir sind doch keine Kannibalen. Und außerdem ist ja Jesus mit seinem, in seinem Leib nicht mehr gegenwärtig. Also wie können wir sein Fleisch essen? Und deshalb gibt es im Neuen Testament beim Abendmahl gibt es Brot und Wein und nicht Fleisch und Blut. Aber du musst dieses Brot und diesen Wein als sein Fleisch und sein Blut ansehen im Glauben. Weil sonst ist bloß ein Ritual, ja, essen wir halt wieder mal so ein Stück Brot und trinken einen Schluck von dem Wein und das war's. Dann funktioniert überhaupt nichts. Wenn du das aber erkennst und in deinen Glauben reinsetzt, dass ja das sein Fleisch und sein Blut ist und dass das Leben ist, in dem, was da drin steckt, dann wird es für dich auch Realität. Dann macht das mit dem Abendmahl, Essen und Trinken erst einmal richtig Sinn. Im Fleisch und Blut ist dieselbe Kraft, die in Jesus war. Es ist das Leben. Die Bibel sagt auch, dass Jesus das Leben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kennt ja jeder den Spruch? Das ist auch wieder so ein Spruch, den jeder kennt und keiner groß drüber nachdenkt. Aber er ist Leben und in ihm ist Leben. Und in seinem Fleisch und in seinem Blut ist Leben. Und genauso ist dieses Leben in diesem Brot und in diesem Wein, wenn du das im Glauben so nehmen kannst. Darum sagt auch Jesus, mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Was heißt wahre Speise und wahrer Trank? Das sind so alte Ausdrücke. Ich würde sagen, es ist wertvollste und wichtigste Nahrung, denn es ist nämlich die geistliche Nahrung für deinen Geist. Du ernährst deinen Leib täglich dreimal, viermal, fünfmal, weiß nicht wie oft, dass du deinen Leib was gibst. Und wie oft bekommt der Geist eine Nahrung? Sicher ist auch geistliche Nahrung, wenn du in der Bibel liest und wenn du dich mit ihm beschäftigst. Aber so ganz direkt, um es aufzunehmen, diese Nahrung, dafür gab er uns das Brot des Lebens. Jesus sagte, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die ins ewige Leben ist. Und es ist auch immer noch so, die Menschen arbeiten hauptsächlich für das Irdische, Vergängliche. Du brauchst was zum Essen, du brauchst was zum Trinken, du brauchst was zum Anziehen, du brauchst eine warme Stube. Und für das, und das ist nicht verkehrt, rennen die Leute. Die geistliche Nahrung, die in seinem Fleisch, in seinem Blut ist, oder im Brot des Lebens, kennen die meisten ja nicht. Und selbst die Christen haben zwar mal was davon gehört und kennen es trotzdem nicht so richtig. Und das ist ein Fehler. Sie nehmen vielleicht das Abendmahl einmal im Monat, wenn es in der Gemeinde gefeiert wird, weil die meisten immer noch meinen, das darf ja nur gemacht werden, wenn ein Priester oder ein Pastor dabei ist und der das segnet, anders geht's nicht. Das ist schon wieder der große Fehler im Gedankengut. Du kannst das Abendmahl jeden Tag zu dir nehmen, das Brot des Lebens essen und auch damit auch dein geistliches Leben gut ernähren. Und wenn Jesus das sagt, was ich vorher vorgelesen habe, dass er das Brot des Lebens ist und dass dieses Brot wahre Speise ist, dann meint er das auch so. Dann sagt er das nicht einfach so, dass er irgendwie auch was gesagt hat und dass die Bibel voll wird. Er hat es gesagt, weil er es so meint und weil es so ist. Und wenn er das so wichtig sagt und so oft einmal wahrlich, wahrlich vorn dran stellt, dann ist das wirklich eine wichtige Sache. Das wahrlich, wahrlich ist nicht bloß einfach ein Lückenbüßer, dass er einfach so gesagt hat, wie viele einfach immer wieder Halleluja sagen. Nein, wahrlich, wahrlich bedeutet, es ist wirklich so. Und dann ist es auch wirklich so und so wichtig, dass er das Brot des Lebens ist. Und jetzt stell dir vor, in diesem Stück Brot, und da musst du eine gute Vorstellungsgabe haben, weil der Verstand sagt da, ja, mein, ist ein Brot. Ist ja bloß ein Brot, da ist ein Mehl und ein Wasser und was weiß ich, was noch ein bisschen drin ist. Und da ist das Brot gebacken worden. Aber wenn du dieses Brot isst, das sein Fleisch darstellt, repräsentiert, dann ist da Leben drin. Da ist da nicht bloß einfach ein Stück, sondern du isst letztendlich Leben. Du isst eigentlich Jesus. Du isst von ihm. Und ganz zurück zum Anfang, du isst praktisch vom Baum des Lebens, von dem ja Adam, und Adam ist ja der Mensch, der erste Mensch, und Adam aß davon, war im Paradies, und er durfte auch von diesem Essen, sondern vom anderen durfte er auch nicht essen, aber Nachdem er von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hat, durfte Adam nicht mehr vom Baum des Lebens essen. Er war letztendlich dann abgeschnitten vom Leben. Der Tod hat ihn erreicht. Weil Jesus gesagt hat, oder Gott gesagt hat, wenn du von dem Baum isst, dann musst du sterben. Also er ist abgeschnitten worden von diesem Leben, von dieser Lebensquelle, letztendlich von Jesus Christus. Denn der Baum des Lebens hat Jesus Christus im Paradies repräsentiert. Ein gläubiger Christ darf nämlich wieder essen von diesem Baum, letztendlich, wenn er das Brot des Lebens isst. Wir als wiedergeborene Christen, wir haben wieder Zugang zum Baum des Lebens. Und da lesen viele die Geschichte vom Paradies, wie Adam und Eva aus dem Paradies getrieben wurden und wie ein Engel den Eingang versperrte. Und dann denken sie, oh ja, schade, jetzt haben wir alle keinen Zugang mehr. So denken viele Christen und das ist falsch gedacht. Jesus hat das alles erledigt. Wir haben wieder Zugang zum Leben. In dem Fall jetzt, bei uns ist nicht mehr der Baum, bei uns ist jetzt ein Brot. Wir dürfen vom Brot des Lebens essen. Wir sollen das sogar tun, das macht Sinn. Weil du als wiedergeborener Christ eine neue Schöpfung in Christus Jesus bist. Du bist ein Gerechter, du bist ein Sündloser und hast wieder Zugang, weil Jesus hat die Sünde Adams aufgehoben. Er hat die Sünde der Welt weggenommen. Und da denken viele, die ganzen Sünden der ganzen Welt. Aber es steht nicht die Mehrzahl, es steht die Sünde der Welt. Und die Sünde der Welt ist die, die Adam im Paradies begangen hat. Durch das Essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Dieses Leben, das du essen kannst, erfüllt dich wieder und es ist voller Kraft. Es ist geistliche Lebenskraft in diesem Brot, in diesem Fleisch des Herrn Jesus Christus. Und es hat Auswirkungen auf dein Leben. Es kann nicht sein, dass Leben in dich kommt, immer wieder und immer wieder eine neue Ladung und es verändert sich nichts. Du wirst Stück für Stück mit seinem Leben erfüllt, dein Geist wird immer stärker und freier. Wiederherstellung geschieht Stück für Stück am Geist, an der Seele und auch an deinem Leib. Es sind die Folgen davon, wenn du isst vom Brot des Lebens. Dein Geist in dir wird nach und nach die Oberhand in deinem Herzen wieder gewinnen. Nicht mehr das Fleisch und nicht mehr die Umstände und nicht mehr irgendwelche manipulativen Gedanken, die dich bedrängen oder Schwierigkeiten, die du in deinem Leben hast, werden die Oberhand haben, sondern der wiedergeborene Geist gewinnt nach und nach die Oberhand in deinem Herzen. Und wenn der die Oberhand gewinnt, dann gewinnt auch der Glaube im Herzen die Oberhand. Und der Glaube wiederum bringt die Dinge wieder in Existenz, die du brauchst für dein Leben. Es durchdringt dich nach und nach, dieses Leben, denn es ist Kraft. Das heißt ja in der Schrift, dass der Geist und das Fleisch gegeneinander kämpfen. Und wenn du deinen Geist nicht ernährst, dann wird das Fleisch ihn immer auf dem Boden haben, sozusagen den Schultersieg erringen. Wenn aber dein Geist genährt wird und kräftiger wird und kräftiger wird und aufsteht, dann dreht sich dieses Bild und dein Fleisch, dein natürlicher Mensch mit seinen ganzen Leidenschaften und Begierden, wird plötzlich unten drunter sein und du wirst im Geist wandeln. Und das ist genau das, was Paulus schreibt in Galater 5,16, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Auch wenn der natürliche Mensch noch die eine oder andere Regung zeigt, wo etwas will oder tun will, was nichts ist, oder etwas nicht tun will, was gut wäre, der Geist wird die Oberhand haben und du wirst nach dem Geist geleitet wandeln, leben letztendlich. Und Gott, der Geist, ist mit dir. Und der Segen ist mit dir, weil der Segen eben durch den Geist fließt. Wenn du regelmäßig isst und trinkst, und regelmäßig meine ich jetzt schon oft regelmäßig, weil es wäre auch regelmäßig einmal im Jahr. Das wäre aber die falsche Regel, das wäre eine schlechte Regel. Dann sagt Jesus, nachdem ich das vorher gelesen habe in Johannes Kapitel 6, dann bleibst du in ihm und er in dir. Das heißt, die Verbindung zwischen Jesus und dir hat Bestand. Du in ihm und er in dir, wenn du regelmäßig sein Fleisch isst und sein Blut trinkst. Das hat auch wieder Auswirkungen, wenn es die Bibel lehrt. Johannes 15,7: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das sind so diese Verse, die liest man und insgeheim denkt man sich, ja, wenn es noch gerade so wäre. Aber die eine Voraussetzung ist, in ihm zu bleiben und er in dir. Weil hier steht zwar, meine Worte in euch bleiben, aber er ist ja das Wort wiederum. Also das ist unterm Strich das Gleiche. Es geht um diese Beziehung im Geist zwischen dir und deinem Jesus. Und wenn das passt, dann kannst du bitten und es wird dir geschehen. Darum ist es so wichtig, immer wieder vom Brot des Lebens zu essen, sein Fleisch und sein Blut zu trinken. An einer anderen Stelle sagt Jesus, Johannes 15,5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Hier benutzt er nicht das Brot als Bild, sondern einen Weinstock. Da geht es mehr dann um das Blut, um den Wein vom Weinstock. Und sagt auch hier, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber wenn du isst und trinkst, bleibst du in ihm, er bleibt in dir und er wird in dir immer größer und stärker und du bringst Frucht. Du bringst einfach Frucht, so wie ein Weinstock an den Reben einfach Frucht bringt, wenn es zusammen ist, das Ganze. Wenn die Rebe ausgerissen oder abgeschnitten wird, kann sie keine Frucht mehr bringen. Wenn sie aber am Weinstock bleibt, dann bringt sie Frucht. Und wenn du in Jesus bleibst und er in dir, dann bringst du Frucht. Und was bedeutet jetzt wieder Frucht in deinem Leben? Denk nicht so, es bedeutet jetzt wieder viel Arbeit für den Herrn zu tun. Nein, Frucht bedeutet, dass einfach Segen auf deinem Haus ist, auf deinem Leben. Dass du erfolgreich bist und weise bist in dem, was du tust. Dass du ein siegreiches Leben führst und nicht ein Leben in der Niederlage, in der Schwachheit und im Mangel und in was weiß ich, allen Schwierigkeiten. Das ist nicht eine gute Frucht. Er möchte, dass du Frucht bringst, weil du an ihm bist, weil du in ihm bist und weil er in dir ist. Also gehen tut es letztendlich um dieses Leben. Es geht nicht um das Brot, es geht auch nicht um den Wein oder den Baum oder irgendeine Quelle lebendigen Wassers. Das sind alles nur Bilder, um die ganze Sache anschaulich darzustellen. Also es geht um das Leben, um dieses geistliche Leben. Das musst du immer wissen, weil sonst kommst du da in Verwirrung. Einmal steht Brot, dann steht Wein, dann steht wieder der Baum, dann ist ein Weinstock und was ist denn nun? Egal was es ist immer das Leben, um das es geht. Nimm dieses Leben regelmäßig zu dir und dein Geist wird zunehmen. Er wird stärker und stärker und überfließen wird er auch irgendwann. Du wirst nicht mehr geistlich hungern und dürsten, sagt Jesus, sondern überfließen. Bring auch weitere Ergebnisse, du wirst geistliche Zusammenhänge immer mehr und genauer erkennen. Die Fragezeichen, die du in deinem Herzen hast, die werden weniger werden. Jesus will ja, dass wir die Wahrheiten erkennen. Er hat gesagt, ich schicke den Heiligen Geist und er wird euch alles lehren und ihr werdet die Wahrheit erkennen und so weiter und so fort. Aber es kann nicht passieren, wenn dein Geist am Hungertod gestorben ist oder am Hungertuch nagt. Du wirst geistliche Zusammenhänge immer mehr erkennen. Der Glaube, von dem die Bibel spricht, der Herzensglaube, wird in dir aufstehen und du musst dir immer mit dem Verstand ganz fest glauben, ich reiß mich jetzt zusammen zum Glauben, sondern du wirst einfach glauben, weil der Geist in dir ein Geist des Glaubens ist, der will ja glauben und der kann auch glauben und der tut sich auch nicht schwer mit dem Glauben. Ebenso auch mit der Liebe. Ja, ich muss aber lieben. Wir könnten aber den Kragen umdrehen. Ist der Geist in dir, in der Oberhand, hat der die Oberhand, dann wirst du einfach lieben. Da stellt sich die Frage nicht mehr, muss ich den jetzt lieben oder nicht? Mit der Weisheit und den ganzen Dingen, eine Freude, das wird einfach zunehmen, weil der Geist in dir diese Frucht hervorbringt. Aber er braucht eine Nahrung. Und obendrein, als Zuckerchen, werden die Geistesgaben auch noch freigesetzt. Wenn du voll des Geistes bist, weil du dauernd Brot des Lebens isst, Leben und Geist kannst du letztendlich gleichsetzen, weil das Leben ja eine geistliche Sache ist, dann wirst du auch kein Problem haben oder der Heilige Geist kein Problem haben, durch dich seine Gaben freizusetzen, weil der Kanal frei ist für diese Dinge. Da wird ein Fluss in Gang gesetzt. Ströme lebendigen Wassers heißt, wir werden aus unseren Leibern fließen. Das ist also eine Bildersprache für dieses Leben. Ja, und dann denken sich manche, ja, wo fließt denn da lebendiges Wasser aus meinem Leib? Letztendlich ist ein Fluss des Geistes, der fließt. Im Abendmahl das Brot zu brechen und zu essen, ist und muss ein Ausdruck deines Glaubens sein. Bei vielen ist es so ein christliches Bußritual. Oh, jetzt müssen wir uns erst einmal wieder besinnen, was wir gesündigt haben, weil mit einer Sünde darf ich ja nicht das Abendmahl zu mir nehmen, da kriege ich ja, kommt ja das Gericht über mich. Und so ist es für viele so ein christliches Bußritual geworden, ohne zu sehen, was da eigentlich drin passiert, was im Brot drin ist, was da für ein Leben drin ist, was da für eine Herrlichkeit und für eine Kraft in diesem Fleisch und Blut, in diesem Brot und in diesem Wein steckt. Und darum brauchst du als Christ erst einmal die richtige Information darüber, die richtige Lehre, um auch richtig dementsprechend zu glauben. Weil was man nicht weiß, kann man auch nicht glauben. Normal heißt es, was man nicht weiß, das kann man höchstens glauben. In biblischen Sichtweise oder in unserer christlichen Sichtweise ist es umgekehrt. Erst musst du was hören, dass du es weißt, und dann musst du dich entscheiden, dem zu glauben. Nicht so ein blinder Glaube, nichts Genaues weiß man nicht, sondern du weißt es, und weil du es weißt, entscheidest du dich auch zu glauben. Weil wenn ich dir jetzt die Information gebe, Jesus ist das Brot des Lebens, dann weißt du das. Aber das heißt noch lange nicht, dass du das glaubst. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du es nur weißt, ist es ein Stück Brot, genauso wie wenn es irgendwo zur Brotzeit ein Wurstbrot ist. Wenn du aber anfängst zu glauben, dass er dieses Brot des Lebens ist und dass da Leben drinsteckt und Kraft drinsteckt, dann wirst du das erleben. Glaube ist unbedingt notwendig dazu. Also es soll nicht ein Stückchen Brot und ein Schluck Saft sein, sondern es soll sein Fleisch und sein Blut für dich sein. Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Iss letztendlich vom Baum des Lebens. Und hör auf, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Hör auf, das Gesetz des Mose zu lesen oder auf eigene Leistungen zu setzen. Wenn du dich mit Mose beschäftigst, egal ob du es dir selber reinziehst oder ob es dir jemand predigt, passiert etwas, was gar nicht gut ist für dich. Da legt sich nämlich wieder eine Decke auf dein Herz. Und das Leben, das eigentlich drinsteckt, wird zugedeckt. Es kann sich nicht freisetzen, es wäre alles da und es wird nicht freigesetzt in deinem Herzen oder aus deinem Herzen heraus. Die Ströme des lebendigen Wassers, die fließen sollten, bleiben stehen. Und manche Christen haben ganze Schichten von Decken auf ihren Herzen. Sie müssen viele Decken erst einmal wieder wegbringen. Und das geht nur weg, indem dass man die Wahrheit erkennt, die Wahrheit annimmt und die Wahrheit glaubt und die Wahrheit dann auch bekennt und sich danach richtet. Da wird das Herz in dir wieder freigesetzt und diese Ströme können wieder fließen. Die Quelle, die in deinem Herzen ist, die wird wieder anfangen zu sprudeln. Und es wird wieder Leben sein und Fülle sein in deinem Herzen und in deinem Leben. Das mit der Decke, das erklärt uns auch der Paulus im 2. Korintherbrief. Kann ich mal kurz vorlesen, dass geglaubt wird, dass das so ist mit dieser Decke, wenn du Mose in dein Herz hineinlässt. 2. Korinther 3, 12 bis 14. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Also sobald das Alte Testament verlesen wird, Mose ist damit gemeint, das Gesetz, bleibt diese Decke auf den Herzen. Dann hören sie zwar, aber sie verstehen nicht, sagt Jesus einmal. Ihr hört und versteht doch nicht. Mit hörenden Ohren und kapieren kann es doch nichts, weil einfach das Wort nicht in das Herz hinein kann und das, was drin ist, nicht raus kann. Die Decke ist ziemlich dick. Und die gute Nachricht, sie wird nur in Christus beseitigt. Das heißt, wenn du die gute Nachricht des Evangeliums von Jesus Christus hörst und glaubst, annimmst und glaubst, wird diese Decke beseitigt. Schicht für Schicht wird weggetan. Du wirst immer mehr erkennen, welch Großes Jesus für dich getan hat, wie er dich gerechtfertigt hat, und zwar zu 100%, nicht bloß zu 50% oder sonst keine Ahnung wie viel Prozent. Er hat dich 100% gerechtfertigt, allein durch den Glauben. Und das heißt, das ist eine Null-Sünde-Gerechtigkeit. Wohl dem, denn der Herr seine Sünde nicht zurechnet, heißt schon mal in den Sprüchen. Er rechnet dir nicht zu, weil sie Jesus zugerechnet wurde, als er sich geopfert hat. Paulus hat dann noch weitergeschrieben, wegen der Decke, aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn er sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also, wenn sich ein Mensch zum Herrn wendet oder ein gesetzlicher Christ, dann wird er gerüttelt an dieser Decke. Dann wird er gerüttelt und geschüttelt und gezogen, bis die komplett weg ist, wenn er nicht vorher wieder zurückgeht zu Mose. Der Herr aber ist Geist, und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und ich habe vorher schon gesagt, Geist und dieses Leben ist eigentlich das Gleiche. Wo dieses Leben ist, ist Geist, und wo dieses Geist ist, ist Freiheit. Und letztendlich möchte eigentlich jeder diese geistliche Freiheit haben. Also nimm dieses Leben zu dir, und es wird die Oberhand gewinnen. Und hör auf Mose zu schauen, hör auf deine Werke zu schauen, sondern blicke auf Jesus, und du wirst in die Freiheit geführt. Joseph Prince sagt manchmal, der Glaube führt zum richtigen Leben. Nicht umgekehrt, das richtige Leben führt zum Glauben, sondern der richtige Glaube führt zum richtigen Leben. Und das stimmt. Weil wenn wir auf Jesus schauen, wird die Decke weggetan und die Freiheit kommt hervor. Wenn wir nun von diesem Brot essen, dann essen wir von seinem Leib, von seinem Fleisch. Und wir letztendlich als Leib Jesu sind auch das Brot der Leib. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Wir essen nicht bloß seinen Leib, sondern wir sind es auch. Die Bibel sagt uns ja, dass wir, die Gläubigen, der Leib Christi sind. Paulus sagt, der meint das Gleiche eigentlich, aber sagt, dass wir sind sein Tempel. Warum? Weil er in uns lebt. Also er lebt in uns und wir sind sein Körper. Er ist ja körperlich nicht anwesend. Also haben wir ihm letztendlich unseren Körper, unseren Leib zur Verfügung gestellt. Unsere Leiber sind Glieder, Teile seines Leibes, weil wir von seinem Leib gegessen haben und sein Blut getrunken haben. Da ist eine Verbindung zustande gekommen. Jetzt sind wir auch sein Leib oder auch, wie der Paulus es ausdrückt, sein Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Und der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Er könnte auch geschrieben haben, denn der Leib Christi ist heilig und der seid ihr. Das ist auch nicht aus wie ein Tempel, sondern das ist aus wie ein Mensch. Trotzdem sagt der Paulus, du bist ein Tempel. Warum? Weil er es eben von der Bildersprache her den Tempel zu Jerusalem genommen hat. Da war der Tempel und da drin war das Allerheiligste und da war Gott drin. Und jetzt im Neuen Testament ist er nicht mehr dort in dem Steingebäude drin, das ja dann zerstört wurde, sondern jetzt ist er in einem lebendigen Tempel. Jetzt ist er letztendlich in unserem Leib. Genauso wie Jesus in uns wohnt und wir sein Leib sind. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Oder Epheserbrief, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also wir sind der Leib Christi, weil Christus in uns ist. Wir sind auch der Tempel Gottes, weil Gott in uns ist. Der Geist Gottes ist in uns, weil sein Leben in uns ist. Und dieses Leben macht uns lebendig. So wie Adam lebendig wurde, als Gott ihm seinen Geist eingehaucht hat, so wurde seine Seele lebendig. Genauso ist sein Geist in uns und wir sind wieder lebendig geworden. Die Bibel sagt, dass die nicht gläubig sind, eigentlich geistlich gesehen tot sind. Die existieren zwar, aber geistlich gesehen sind sie tot. Weil aber wir durch die Wiedergeburt den Geist Christi wieder in unsere Herzen aufgenommen haben, letztendlich Jesus wieder in uns ist, so sind wir wieder lebendig geworden. Dieses Leben durchdringt nicht nur unseren Geist, ebenso auch die Seele und ebenso auch unseren Leib. Das sagt uns Römer 8,11, dass unsere sterblichen Leiber lebendig gemacht sind durch den in uns wohnenden Geist. Und das muss sich auswirken. Das muss und das tut es, es muss nicht bloß, das tut es auch. Sobald der Pegel des Lebens in dir steigt, wird der Zustand deiner Seele und auch deines Leibes immer besser. Er wird mehr Frische haben, er wird mehr Kraft haben, er wird mehr Gesundheit haben, er wird mehr Freude haben und so weiter und so fort. Und es wird viel mehr von seiner Herrlichkeit offenbar werden, weil dieses Leben in ihm ist. Also iss und trink das Leben. Und bleib in der Dankbarkeit. Fang erst einmal an, den Herrn dafür zu danken, dass er sich für dich geopfert hat und dass er sein Fleisch und sein Blut in Form von Brot und Wein für dich gegeben hat, dass du es einfach essen kannst. Weil du willst da nicht unbedingt menschliches Fleisch essen und menschliches Blut trinken. Also er hat es uns ja dann schon sehr einfach gemacht. Wir dürfen das Brot nehmen und den Wein nehmen und es ist genauso viel, als wie wenn du wirklich sein Fleisch und sein Blut trinken, essen und trinken würdest. Und es wirkt. Es ist die beste Medizin, es ist nicht nur die beste Nahrung, nur das beste Getränk, es ist ebenso die beste Medizin, die du eigentlich zu dir nehmen kannst. Weil es ist Medizin für alles, für Geist, Seele und Leib. Und ich möchte einfach an jeden dazu animieren, wieder, wenn es geht, täglich Brot und Wein essen und trinken, dieses Leben in dir aufzunehmen, im wirklichen Glauben, dass es nicht dann zu einem Ritual wird, sondern dass es wirklich jeden Tag mit einer Intensität tust und auch erlebst, wie der Pegel in dir wieder steigt. Man kann es, muss ich sagen, probieren oder tun, besser gesagt, muss jeder selber. Aber es ist nicht verkehrt, weil sonst wäre das, was Jesus gelehrt hat, vom Brot des Lebens, auch bloß etwas, das ein Buch voll geworden wäre. Aber es ist nicht so, es hat Auswirkungen. Gut, er ist das Brot des Lebens.